Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels am Mikrofon. Guten Abend. Der Bundestag verabschiedet heute Teilgesetze, die laut Klimaplan der Bundesregierung für weniger CO2-Ausstoß sorgen sollen. Zudem stellte sich in Berlin heraus, dass Finanzminister Scholz den Haushalt 2019 erneut mit einem Überschuss abschließt. Wir berichten gleich aus der Hauptstadt. Die weiteren Themen. Bahnvorstand Doll wirft offenbar das Handtuch. Ein LKA-Mitarbeiter erhebt rund um das Breitscheidplatz-Attentat Vorwürfe gegen frühere Behördenleiter. Und in den USA hat der zweite Tag der öffentlichen Anhörung zu den Vorermittlungen des Impeachment-Verfahrens begonnen. Die Reihe Hintergrund dreht sich ab 18.40 Uhr um die Wahlen in Weißrussland am Wochenende. Das klimaschädliche Treibhausgas CO2 soll mit einem Preis belegt werden. Flugtickets sollen eine Extraabgabe bekommen. Für die Sanierung alter Häuser soll Fördergeld fließen. Aber auch das Pendeln zum Arbeitsplatz soll unterstützt werden. Eine ganze Fülle von zum Teil widersprüchlich wirkenden Teilgesetzen verabschiedete heute der Bundestag. Sie alle sollen für weniger CO2-Ausstoß sorgen. Doch die Wirksamkeit bezweifeln weiterhin viele. Vera Wolfskämpf.
Es ist Freitag und wieder streiken in vielen deutschen Städten junge Menschen für mehr Klimaschutz. Fridays for Future, heute auch im Bundestag, so sehen es jedenfalls die Regierungsparteien. Matthias Miersch, umweltpolitischer Sprecher der SPD, spricht von einem Riesenschritt für den Klimaschutz. Miersch lobt besonders den Kontrollmechanismus.
Das Hohe Haus sagt dieser Regierung, welche Einsparpotenziale sie jährlich in jedem Ressort zu erreichen hat. Damit machen wir Klimaschutz gesetzlich verbindlich, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Wenn ein Ministerium diese festgelegten CO2-Ziele nicht erreicht, müssen die Verantwortlichen einen Plan vorlegen, wie sie es doch noch schaffen. Aber nicht alle sind so begeistert vom Klimapaket. Anton Hofreiter, Fraktionschef der Grünen, findet nichts Gutes daran.
Bei dem hier angekündigten Klimajahr kann man nur als Fazit ziehen: Sie sind an der Menschheitsaufgabe Klimaschutz gescheitert. Mit den Maßnahmen werden Sie Ihre selbstgesetzten Klimaziele nicht erreichen.
So findet Hofreiter die CO2-Bepreisung für Verkehr und Heizen viel zu niedrig. Erst einmal soll eine Tonne CO2 10 Euro kosten, dann steigt der Preis. Damit wird ab 2021 ein Liter Benzin oder Diesel 3 Cent teurer, später dann 10 Cent. Der Grünen-Politiker Hofreiter meint, das werde nichts bewirken, weil die Preise an der Zapfsäule jeden Tag viel stärker schwanken. Die AfD beklagt dennoch Abzocke. Marc Bernhard.
Und außerdem sorgen Sie mit diesem Wahnsinn dafür, dass das Autofahren wieder zu einem Privileg der Reichen wird. Und dann versprechen Sie noch vollmundig, dass Sie den Bürgern das Geld wiedergeben wollen, indem Sie die EEG-Umlage um einen ganzen Viertelcent pro Kilowattstunde senken.
Die FDP meint, es brauche einen echten Emissionshandel für CO2. Der umweltpolitische Sprecher Lukas Köhler kritisiert:
Sie legen aber kein CO2-Limit fest. Sie machen die Zertifikate nicht handelbar. Es ist eine reine CO2-Steuer, die klimapolitisch wirkungslos bleibt und trotzdem den Menschen in Deutschland tief in die Tasche greift. Und zwar jedem. Denn jeder Mensch fährt Auto, jeder Mensch heizt.
Etwas bewirken wollen CDU und CSU lieber mit Anreizen. Bahntickets werden günstiger, weil die Mehrwertsteuer gesenkt wird. Dafür gibt es höhere Abgaben auf Flugtickets. Und auch der Klimapolitiker Andreas Jung von der CDU betont:
Wir müssen denjenigen, die in alten Häusern wohnen, die ineffiziente Heizungen haben, die sich nicht von einem Tag auf den anderen ein neues Auto kaufen können, denen müssen wir aufzeigen, wie es geht. Und das ist der Geist, den dieses Paket atmet. Und deshalb bringt es uns voran.
So kann man neue Heizungen und bessere Dämmung steuerlich absetzen. Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD.
Und damit sorgen wir dafür, dass klimafreundliches Verhalten sich in der Zukunft auch lohnt. Und dass wer sich weiterhin klimaschädlich verhält, dafür dann eben auch etwas mehr zahlen muss. Und diese grundsätzliche Ausrichtung, die ist jetzt hier beschlossen und das ist sehr wichtig.
Aber dieses Klimapaket ist nur der Anfang. Die Regierung hat noch einiges zu regeln. Von der höheren E-Auto-Prämie über den Ausbau der erneuerbaren Energien bis hin zum Kohleausstieg.
Vera Wolfskämpf. 17 Stunden lang tagte der Bundestagshaushaltsausschuss, um die letzten offenen Fragen für den Budgetplan des Bundes für das kommende Jahr zu klären. Nun steht der Entwurf. Und parallel dazu wurde klar, dass Finanzminister Scholz das laufende Jahr erneut mit einem Überschuss abschließt. Theo Gers.
Um 5.03 Uhr in der Früh war der Haushalt 2020 unter Dach und Fach. Doch die eigentliche Sensation am Ende einer langen Nacht steckt nicht im Haushalt des nächsten Jahres, sondern im Haushalt des laufenden. Der Bund wird auch 2019 und damit zum fünften Mal in Folge einen Milliardenüberschuss machen. Es könnten 4, 5 oder gar 7 Milliarden Euro werden. Die Rechnung dahinter geht so. Seit 2015 haben die Finanzminister Schäuble und Scholz Jahr für Jahr einen Überschuss gemacht. Das Geld wanderte in die sogenannte Flüchtlingsrücklage und die wuchs bis Anfang dieses Jahres auf 35 Milliarden Euro an. Finanzminister Scholz wollte daraus in diesem Jahr 6 Milliarden Euro entnehmen und so den Haushalt 2019 ausgleichen. Doch knapp 3 Monate vor Jahresende zeigt sich, das ist gar nicht nötig. Die Zinsausgaben sinken weiter und die Steuereinnahmen sprudeln auch weiter. Scholz braucht die 6 Milliarden nicht, sie bleiben in der Rücklage. Und zusätzlich bleibt immer noch ein Milliardenüberschuss übrig. Denn, so rechnet FDP-Haushälter Otto Fricke vor, die Rücklage, in der schon 35 Milliarden Euro sind, wächst noch weiter.
Es wird über 40 gehen. Das ist klar erkennbar, denn im Ablauf dieses Jahres werden Sie sehen, wo die Zinsentwicklung hingeht, wie viele Milliarden da noch gespart werden gegenüber der ursprünglichen Entwicklung und wo die Steuereinnahmen hingehen. Also wenn Sie jetzt mich fragen würden, welche Zahl ich tippe, dann werden es 42 Milliarden werden.
Sollten es 42 Milliarden werden, dann läge der Überschuss im Haushaltsjahr 2019 bei 7 Milliarden Euro. Doch auch wenn es etwas weniger würde, der Bund ginge mit einem weiter gewachsenen Finanzpolster ins nächste Jahr. Im Haushalt 2020 will die Bundesregierung, das wurde in der Nachtsitzung des Haushaltsausschusses festgezurrt, insgesamt 362 Milliarden Euro ausgeben und das wieder ohne neue Schulden zu machen. Es wäre die 7. schwarze Null in Folge und das, obwohl viele Ausgabeposten wachsen. Die Investitionen steigen auf knapp 43 Milliarden Euro, die Verteidigungsausgaben auf gut 45 Milliarden. Im Haushalt sind auch die ersten Ausgaben im Rahmen des Klimapakets in Höhe von 7 Milliarden Euro berücksichtigt. Der Haushaltsexperte der Grünen, Sven-Christian Kindler, kritisierte, dass bei diesen Ausgaben längst nicht alles frisches Geld sei. Auch die schwarze Null sei in Wahrheit keine, weil Finanzminister Scholz auch 2020 vorhabe, über 10 Milliarden Euro aus der Flüchtlingsrücklage für den Haushaltsausgleich zu entnehmen.
Im Kern ist dieser Haushalt eigentlich strukturell unterfinanziert. Wir sehen jetzt, dass faktisch für das Jahr 2020 über 15 Milliarden Euro strukturell nicht finanziert sind. Das heißt, Sie rechnen damit, dass das Geld überhaupt nicht abfließt. Also im Kern ist auch unsere Rechnung 15 Milliarden Euro strukturell nicht finanziert.
Heißt übersetzt, tatsächlich gibt der Bund nächstes Jahr über 15 Milliarden Euro mehr aus, als er einnimmt. Leisten kann sich die Koalition dieses Haushaltsloch nur aufgrund der Überschüsse, die mindestens bis in dieses Jahr hinein anfallen und die in die Rücklage gepackt werden. Daraus können dann im nächsten Jahr und vielleicht auch in den Folgejahren die faktischen Haushaltslöcher gestopft werden.
Theo Gers und wir bleiben in Berlin. Beobachter hatten seit Wochen über einen Machtkampf beim Vorstand der Deutschen Bahn berichtet. Auch der Bund als Eigner des Staatsbetriebes schien kräftig mitzumischen. Hintergrund des Streits waren Finanz- und Organisationsdefizite. Nun spiegelt sich der Konflikt offenbar in einer Personalie. Bahn-Finanzvorstand Doll verlässt offenbar das Haus. Dagmar Pepping berichtet.
Andreas Scheuer verließ die Sondersitzung des Verkehrsausschusses zur Lage bei der Bahn mit einem entspannten Gesichtsausdruck. Auf die Frage, wie der Führungsstreit im Vorstand des bundeseigenen Konzerns gelöst werden könne, sagte der CSU-Politiker:
Streit ist immer schlecht. Schnell, sehr schnell.
Der Wunsch des Verkehrsministers geht offenbar in Erfüllung. Nach Informationen der deutschen Presseagentur hat Finanzvorstand Alexander Doll einen Auflösungsvertrag unterschrieben. Der Aufsichtsrat der Bahn muss dem Schritt bei seiner Sondersitzung am Montag noch zustimmen. Angeblich soll der Manager, der dem Bahnvorstand erst seit April 2018 angehört, eine Abfindung im 7-stelligen Bereich erhalten. Verkehrsminister Scheuer soll sich bereits seit längerem hinter den Kulissen für eine Ablösung Dolls eingesetzt haben, der im Vorstand auch für die verlustreiche Güterverkehrssparte verantwortlich gewesen ist. Christian Jung, der Bahnexperte der FDP-Bundestagsfraktion, glaubt, dass auch der Stuhl von Bahnchef Lutz wackelt.
Der Minister, ich habe ihn heute gefragt in der Ausschusssitzung, hat mir nicht bestätigt, dass er Vertrauen hat. Er hat nur gesagt, wir haben einen Vorstand, der wird an der Leistung gemessen. Aber die Leistung ist jetzt ja nicht so toll. Also es kann durchaus sein, dass es da auch nochmal weitere Veränderungen im Vorstand geben kann.
Schließlich habe Lutz als langjähriger Finanzvorstand der Bahn von vielen Problemen gewusst. Beispielsweise beim geplanten Verkauf des Tochterunternehmens Arriva. Der sollte der schuldengeplagten Bahn 3 bis 4 Milliarden Euro einbringen, um Finanzlöcher zu stopfen. Interessenten boten aber deutlich weniger, weil Schulden und hohe Pensionsverpflichtungen auf Arriva lasten. Der Aufsichtsrat der Bahn hat das Vorhaben deshalb erst einmal auf Eis gelegt. Die Bahn sei nicht im Krisenmodus, betonte Verkehrsminister Scheuer nach der Sondersitzung des Bundestagsausschusses. Notwendig sei aber eine bessere Bahn für die Kunden und ein schlankerer Konzern.
Bei mir steigt natürlich auch eine Ungeduld, weil ich weiß, dass die Bürger was erwarten.
Der Verkehrsminister hatte Bahnchef Richard Lutz deshalb ein Ultimatum gestellt. Bis zum 14. November, also gestern, sollte Lutz Maßnahmen präsentieren, wie er Probleme wie Zugverspätungen, Ausfälle und Personalmangel lösen wolle. Der Bahnchef schickte einen 15-seitigen Antwortbrief. Fazit: Die Bahn sei auf einem guten Weg. Bei den langfristigen Zielen habe der Konzern aber noch eine weite Reise vor sich, so Lutz. Verkehrsminister Scheuer erkennt durchaus Verbesserungen.
Aber die Verbesserungen sind noch nicht gut genug, sondern wir müssen es hinbekommen, dass die Bürgerinnen und Bürger spürbar diese Situation vor Ort am Bahnsteig sehen, dass die Bahn auf einem guten Gleis ist und dass wir durch diese Top-Finanzausstattung es auch hinbekommen, dass noch mehr Passagiere die Bahn nutzen.
Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat der Bahn in der vergangenen Nacht eine kräftige Finanzspritze für ihre Infrastruktur genehmigt. 51,4 Milliarden Euro, verteilt über die nächsten 10 Jahre. Die Große Koalition hat das Ziel ausgegeben, die Zahl der Bahnpassagiere bis zum Jahr 2030 zu verdoppeln.
Dagmar Pepping. Im Dezember 2016 war es, da raste Anis Amri mit einem gestohlenen LKW auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz. Insgesamt tötete er bei diesem Anschlag 12 Menschen. Schnell stellte sich anschließend heraus, dass die Behörden zuvor Anis Amri zeitweise als islamistischen Gefährder gesehen hatten, ihn vor dem Anschlag aber als ungefährlich eingestuft hatten. Nun sehen sich die früheren Verantwortlichen neuen Vorwürfen gegenüber. Claudia van Laak.
An den meisten Tagen dümpelt der Amri-Untersuchungsausschuss vor sich hin. Viele Zeugen können oder wollen sich nicht detailliert erinnern. Die Erkenntnisse sind mager. Gestern Abend jedoch überraschte ein Beamter des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen die Abgeordneten. Der Kriminalhauptkommissar berichtete von einem V-Mann im Umfeld von Anis Amri, der den späteren Attentäter für kreuzgefährlich hielt. In einem Vier-Augen-Gespräch sei ihm gesagt worden, dieser V-Mann mache zu viel Arbeit, der Spitzel müsse, so wörtlich, kaputt geschrieben werden. Diese Anweisung komme von ganz oben, und zwar aus der Spitze von Bundeskriminalamt und Bundes Innenministerium.
Also diese Aussage hat uns alle entsetzt.
Das ist ein handfester Skandal, der hier im Raum steht.
Die Geschichte ist heiß wie Frittenfett und sie positionieren sich, ja? Das ist doch ein kompletter Wahnsinn.
So die Reaktion der Opposition am Tag danach. FDP und Grüne halten den Zeugen für seriös und glaubwürdig. Der Beamte sei bestens vorbereitet gewesen, habe alle Fragen kompetent beantworten können. Benjamin Strasser, FDP.
Es leuchtet uns nicht ein, was da passiert ist. Und deswegen ist jetzt das Bundeskriminalamt und das Bundesinnenministerium in Erklärungsnot, in der Defensive.
Die beiden Landeskriminalämter NRW und Berlin schätzten den IS-Terroristen Amri völlig unterschiedlich ein. Während die Berliner ihn zunehmend für ungefährlich hielten und eine bereits gerichtlich erlaubte Telefonüberwachung gar nicht umsetzten, betonten die beiden gestrigen Zeugen des LKA Nordrhein-Westfalen, dass sie Amri jederzeit einen Terroranschlag zutrauten. Er sei ein hochvirulenter Typ gewesen. Der Grüne Konstantin von Notz.
Auf die Frage am 19. abends, als Sie in den Nachrichten gehört haben, was haben Sie gedacht? Dann hat er gesagt, ich habe das gedacht, was alle meine Kollegen aus Nordrhein-Westfalen gedacht haben. Hoffentlich war es nicht der Amri.
Die Ausschussmitglieder haben jetzt viele Fragen. Stimmen die Aussagen des gestrigen Zeugen? Wenn ja, warum mischten sich die Spitzen von Bundeskriminalamt und Bundesinnenministerium in die Angelegenheit eines Landeskriminalamtes ein? Ein höchst ungewöhnlicher Vorgang. Die Grüne Irene Mihalic fordert nun, Ex-Innenminister Thomas de Maizière schleunigst als Zeugen vorzuladen.
Wir stehen natürlich jetzt vor der Aufgabe, zu verifizieren, was der Zeuge uns gestern gesagt hat. Das heißt für uns natürlich jetzt in der Folge, dass wir nicht zur Tagesordnung übergehen können.
Das Bundesinnenministerium hat die Vorwürfe gegen die Spitzen von BKA und Ministerium inzwischen zurückgewiesen. Sprecher Steve Alter bestritt die Aussagen des gestrigen Zeugen aus dem LKA Nordrhein-Westfalen.
Eine entsprechende Aussage hat der Beamte des BKA nicht getroffen. Zudem ist auszuschließen, dass der damalige Bundesminister de Maizière noch andere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des BMI entsprechende Sachverhaltsbewertungen vornehmen oder derartige Weisungen erteilt haben.
Damit steht Aussage gegen Aussage. Der AMRI-Untersuchungsausschuss muss nun herausfinden, wer die Wahrheit sagt.
Claudia van Lack berichtete. Vor 20 Jahren, im Jahr 1999, trafen sich die Grünen zu ihrer Bundesdelegiertenkonferenz in Bielefeld. Die Partei war gerade das erste Mal Teil einer Bundesregierung geworden, gemeinsam mit der SPD. Und die in der Friedensbewegung wurzelnde Partei musste sich auf einmal zum militärischen Eingreifen im Kosovo-Konflikt bekennen. Dramatik und ein Farbbeutelwurf auf den grünen Außenminister Joschka Fischer blieben in Erinnerung. Heute treffen sich die Grünen erneut in Bielefeld. Die Rahmenbedingungen sind einfacher. Die Partei wirkt geschlossen und hofft wieder auf Regierungsverantwortung im Bund. Sandra Schulz ist in Bielefeld, hat den Auftakt beobachtet. Den ersten Aufschlag hatte ja Parteichef Robert Habeck. Welche Schwerpunkte setzte er?
Ja, er hat den Ton gesetzt, den wohl insgesamt dieser ganze Parteitag setzen will. Sie haben es gerade schon angesprochen, geschlossen wollen sich die Grünen zeigen. Mit viel Selbstbewusstsein trifft sich die Partei hier in Bielefeld und auch mit viel Machtbewusstsein an der Parteispitze. Und dazu passt, dass es keine Minute gedauert hat. Da hat Robert Habeck seinen Anspruch als Grünen-Parteichef für die Grüne Partei ziemlich genau benannt.
Wir wollen die Weichen mitstellen. Wir werben um die Verantwortung dafür, die neue Zeit gestalten zu können. Das heißt, wir brauchen Pläne, die den Horizont wieder aufmachen, die eine Politik beschreiben, die aus dem Klein-Klein heraus den weiten Raum wieder denkbar und möglich macht.
Also er konkretisiert das, was er ja schon vor einiger Zeit als Regierungspartei im Wartestand formuliert hat. Dass die Grünen regieren wollen und können, das unter anderem soll hier das Signal aus Bielefeld sein. In einem zweiten Schwerpunkt hat Robert Habeck über die Gefahr durch Rechtsextremismus in Deutschland gesprochen, nach dem Anschlag von Halle und auf Walter Lübcke im Sommer. Und dann hat er den Bogen geschlagen zu einem noch ganz anderen Thema, das die Grünen hier in Bielefeld setzen wollen.
Wir haben die Vorzeichen doch. Wir können nicht mehr weiter produzieren wie bisher. Die ökologische Krise bedeutet eine andere Produktionsform. Die Güter und Dienstleistungen, die wir die letzten Jahre und Jahrzehnte verkauft haben, es werden andere sein, wenn wir den Raubbau an der Natur beenden wollen. Wir stehen vor einem Zeitalter der Digitalisierung, die tief eindringen wird in die Arbeitswelt.
Und dazu setzt Robert Habeck die Forderung nach einem Investitionspaket. Ein Bundesfonds von 35 Milliarden Euro will die Partei vorschlagen. Auch das soll hier auf dem Grünen Parteitag in Bielefeld beschlossen werden. Dafür soll die schwarze Null geopfert werden und die Investitionen sollen in das gesteckt werden, was die Grünen als Zukunftsinvestitionen sehen. Bildung, Digitalisierung, Infrastruktur für klimafreundliche Mobilität. Und das Ganze nennt Robert Habeck einen Green New Deal.
Morgen steht ja die Wiederwahl der beiden Parteichefs an. Robert Habeck ist der eine und Annalena Baerbock die andere. Bestehen da Zweifel an einem guten Ergebnis?
Da bestehen keine Zweifel an einem guten Ergebnis. Annalena Baerbock hat vorhin schon gewitzelt bei der Wahl im Januar 2018, also vor knapp 2 Jahren. Da hatte sie ja noch eine Gegenkandidatin. Also es dürfte auch kein Problem sein, dass Resultat von vor 2 Jahren einzustellen. Und das ist in der Tat aber trotzdem auch genau die Debatte, die diesen Parteitag begleitet, auch wenn die Debatte versucht wird, durch die Parteispitze wegzuatmen. Wir haben es jetzt hier schon x-mal gehört, dass die Grünen hier Sachdebatten führen wollen und keine Personaldebatten. Aber genau für die hat ja schon Ende Oktober der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann gesorgt. Der bringt ja auch überhaupt ganz gerne vorab Bewegung in grünen Parteitage. Und der hatte gesagt, er fände Robert Habeck als Kanzlerkandidaten besser. Hat er erst gesagt, um das dann nochmal zu relativieren und zu sagen, dass er Habeck und Baerbock Kanzlerkandidaten fähig sehen würde. Diese Diskussion will man hier nicht führen. Aber wenn es morgen so sein sollte, dass wir einen Kandidaten oder eine Kandidatin haben, die sich ganz klar absetzt gegen den oder die andere mit ihrem Ergebnis, dann wird genau diese Debatte hier in Bielefeld sicherlich auch geführt werden.
Vielen Dank für diese ersten Eindrücke an Sandra Schulz. Und wir gehen nach Washington. Dort hat der zweite Tag der öffentlichen Anhörung zu den Impeachment-Vorermittlungen gegen US-Präsident Trump begonnen. Die US-Demokraten treiben ihre Bemühungen voran, nachzuweisen, dass Trump seine Macht missbraucht habe, um die ukrainische Führung unter Druck zu setzen, Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Biden aufzunehmen. Derzeit sagt die frühere US-Botschafterin in der Ukraine Marie Jovanovic aus, sie wurde auf Drängen Trumps abgelöst aus ihrem Amt. Thilo Köstler beobachtet die Vernehmung. Wie war ihr Auftritt?
Absolut professionell, ruhig, sehr konzentriert. Das ist ja eine maßlose Belastung, vor laufenden Kameras auszusagen und vor einem Millionenpublikum. Aber sie hat in der Tat auch sichtbar angegriffen gewirkt wegen dieser Intrige, die sie den Botschaftsposten in Kiew gekostet hat. Sie hat geschildert, dass sie natürlich keine politische Agenda verfolgt hat in Kiew, sondern die offizielle Politik der Vereinigten Staaten umgesetzt hat, nämlich die Führung in Kiew bei ihren Bemühungen zu unterstützen, die Korruption zu bekämpfen. Und das wurde mehr und mehr konterkariert von Rudy Giuliani, dem Anwalt von Donald Trump, der genau Kontakt gesucht hat zu den Leuten, die wegen der Korruption auf der Liste der kontaminierten Leute standen. Es war besonders Juri Lutsenko, ein ehemaliger Generalstaatsanwalt, der sich mit Giuliani getroffen hat. Und der hat berichtet, sie habe schlecht über Trump gesprochen hinter seinem Rücken. Und dann begann eine Kampagne in Trump-nahen Medien, in Fox News zum Beispiel. Donald Jr. hat dann getwittert, wir brauchen mehr Grenells, also US-Botschafter wie in Berlin und nicht solche Witzblattfiguren. Und schließlich wurde Jovanovic von einem ukrainischen Beamten gewarnt, sie soll vorsichtig sein, es werde daran gearbeitet, sie abzusägen. Und dann kam die Absetzung, die sie zutiefst getroffen hat.
Und wie hat sie die Wirkung ihrer Entlassung bewertet?
Sie hat gesagt, es war eine verheerende Wirkung. Es gab große Verunsicherung bei der ukrainischen Führung gegeben. Man hat sich gefragt, gibt es einen Politikwechsel in der US-Außenpolitik? Ihre Entlassung habe Zweifel geweckt an der Zuverlässigkeit der USA. Und sie habe Entsetzen wahrgenommen, dass genau diese Leute in den USA an Einfluss gewannen, mit denen man eigentlich nichts mehr zu tun haben wollte, weil sie die korrupte Elite in der Ukraine repräsentierten. Sie hat gesagt, das hat eine verheerende Signalwirkung gehabt. Gewissermaßen, wenn man nur richtig gegen einen amerikanischen Botschafter intrigiert, dann wird er tatsächlich abgezogen. Ein gefährlicher Präzedenzfall, sagte sie.
Trump wetterte, während die Anhörung lief, auf Twitter. Und zwar, alles, was Jovanovic angefasst habe, sei schlecht geworden. War dieser Trump-Tweet während ihrer Aussage dann auch noch Thema?
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Der Präsident, der seine Botschafterin im Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky schon diskreditiert hatte und die attestiert hat, noch schlechte Zeiten vor sich zu haben, dieser Präsident tweetet, während sie ihr Statement in dem Verfahren hält. Und die Wirkung dieses Tweets war schlicht schockiert. Adam Schiff, der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, hatte sofort thematisiert und hat Mary Jovanovic gefragt, welche Wirkung das auf sie hätte. Und sie sagt, das ist schlicht einschüchternd. Adam Schiff fragt nach, aber die einschüchternde Wirkung sei doch offenbar beabsichtigt. Mary Jovanovic sagt, ich weiß nicht, was im Präsidenten vorgeht, aber es ist einschüchternd. Und Schiff versichert ihr dann, es gäbe einige Abgeordnete, die Einschüchterung von Zeugen sehr, sehr ernst nehmen. Ich möchte Frau Engels Ihnen diesen Ton vorspielen. Er dauert 19 Sekunden und diese 19 Sekunden werden auf dem Weg zum Impeachment-Verfahren noch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen.
Well, it's very intimidating.
Designed to intimidate, is it not?
I mean, I can't speak to what the president is trying to do, but I think the effect is to be intimidating.
I want to let you know, Ambassador, that some of us here take witness intimidation very, very seriously.
Also, das wird jetzt noch eine große Rolle spielen im Verfahren. Adam Schiff hat diesen Tweet als Einschüchterung von Zeugen in Echtzeit bezeichnet, gerichtet nicht nur an Mary Jovanovic, sondern an alle Zeugen, die in diesem Verfahren bereits ausgesagt haben oder noch aussagen werden. Denn man muss wissen, Frau Engels, dass alle Diplomaten, die hier aussagen, von Donald Trump aufgefordert worden sind, es nicht zu tun, was von den Demokraten als Behinderung der Justiz bewertet wird.
Trump steht ja noch wegen eines anderen Themas unter Druck, seine Weigerung, seine Steuererklärung dem Kongress zu überlassen, wird nun den Supreme Court beschäftigen und das ist noch nicht alles.
Das ist ein laufendes Verfahren, das wie beim Ping-Pong-Spiel zwischen den Institutionen hin und her gehen. Ein Gericht hat vergangene Woche in der x-ten Instanz entschieden, Trump muss die Steuererklärung vorlegen. Trump hat geklagt, jetzt geht es zum Supreme Court. Wann das Urteil ergeht, weiß man noch nicht. Aber es wird spannend, weil sich die Mehrheitsverhältnisse dort zugunsten der Republikaner verändert haben. Es gibt zwei Richter, Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh, die allen Ernstes der Ansicht sind, dass dem Präsidenten praktisch eine unbegrenzte Machtfülle zukommt. Und das wird von vielen als eine Verschiebung der Macht in Richtung Exekutive und weg von der Legislative gewertet. Man wird gespannt sein, ob wie dieses Urteil ausgeht, ob Trump seine Steuererklärung vorlegen muss oder nicht.
Und dann noch ein Urteil gegen einen früheren Wahlkampfhelfer.
Ja, das ist das Urteil gegen Herrn Stone, der Wahlkampfhelfer von Donald Trump war. Er ist heute Vormittag von einem Gericht in New York in allen Punkten für schuldig befunden worden, nämlich zum Beispiel bei der Falschaussage und in diversen anderen Punkten. Das heißt, es ist jetzt an vielen Fronten eine sehr, sehr unangenehme Situation für Donald Trump entstanden.
Vielen Dank für diese Informationen live aus Washington an unseren Korrespondenten Thilo Kössler. Mehrere Staaten Lateinamerikas stecken derzeit in schweren politischen Turbulenzen. In Bolivien ist nach dem Rücktritt von Präsident Morales und vielen Ausschreitungen noch nicht sicher, ob das Land den geordneten Weg zu Neuwahlen findet. In Venezuela schwelt bekanntlich der Machtkampf zwischen Regierung und Opposition weiter. Leiden tut die unterversorgte Bevölkerung. Und in Chile halten die Proteste gegen die wirtschaftliche Ungerechtigkeit an. Dort soll nun aber eine neue Verfassung zur Befriedung der Lage beitragen. Ivo Maruschik.
Seit 4 Wochen gibt es Demonstrationen und Unruhen in Chile. Am Anfang ging es noch um Details, aber schnell kristallisierte sich eine Forderung heraus, hinter die sich Hunderttausende, ja Millionen Demonstranten stellen konnten. Eine neue Verfassung, neue Spielregeln für das Land. Eine verfassungsgebende Versammlung, denn alles müsse sich von Grund auf ändern. Und diese Forderung soll jetzt erfüllt werden. Chile soll eine neue Verfassung bekommen und die Bürger sollen über den Weg dorthin entscheiden. Darauf haben sich fast alle Parteien des Landes nach stundenlangen Verhandlungen in der Nacht auf Freitag geeinigt. Senatspräsident Jaime Quintana, der Mitte-Links-Partei für die Demokratie angehört, sagte, die Politik habe die Botschaft endlich verstanden. Das war nur möglich dank der Bürger, die auf die Straßen gegangen sind. Darum möchte ich hier auch an die erinnern, denen es dabei schlecht ergangen ist, die zu Opfern wurden, auf beiden Seiten. Es gab hier sogar Tote und Menschen, deren Grundrechte verletzt wurden. Der wichtigste Punkt der Vereinbarung ist, die Wählerinnen und Wähler sollen in 2 Volksabstimmungen über die neue Verfassung entscheiden. Im April 2020 wird ein Plebiszit über 2 Fragen abgehalten. Punkt A, wollen Sie eine neue Verfassung, Zustimmung oder Ablehnung? Und Punkt B, welches Organ soll die neue Verfassung ausarbeiten? Ein gemischtes Gremium oder eine verfassungsgebende Versammlung? Denn dieser Punkt ist und bleibt umstritten. Soll das bestehende Parlament an der neuen Verfassung mitschreiben oder nicht? Die konservativen Parteien beharren darauf, dass die Hälfte des Verfassungskonvents vom Parlament bestimmt wird. Die linken Parteien fordern dagegen, eine verfassungsgebende Versammlung zu wählen, die gar nichts mit der aktuellen Politik zu tun hatte. Der Kompromiss lautet jetzt, auch über diese Frage sollen die Bürger entscheiden. Wir bieten erstmals eine zu 100% demokratische Verfassung an. Auch über den endgültigen Text dürfen die Bürger dann in einem weiteren Plebiszit abstimmen. Die alte Verfassung von Chile stammt aus dem Jahr 1980. Sie wurde also noch in der Pinochet-Diktatur verfasst. Kurz und etwas schmallippig kommentierte Mario Desbordes, Polizeioffizier und Vorsitzender der konservativen Partei Nationale Erneuerung, die Vereinbarung. Es ist unsere Verantwortung, diese hier gegebenen Versprechen einzuhalten und den Chilenen zu zeigen, dass wir Politiker auf gleicher Höhe mit ihnen sind. In den nächsten Tagen dürfte sich zeigen, ob auch die Demonstranten auf den Straßen der chilenischen Städte mit diesem Vorgehen einverstanden sind. Denn der Weg, den die Parteien jetzt vereinbart haben, ist langwierig. Erst im April soll die erste Volksabstimmung stattfinden. Erst im Oktober 2020 soll die verfassungsgebende Versammlung gewählt werden. Das heißt, die Demonstranten auf der Plaza Italia und den anderen Plätzen von Chile bekommen ihre neue Verfassung, aber sie werden noch Jahre darauf warten müssen.
Ivo Maruschik über die Reformbemühungen für eine neue Verfassung in Chile. Ein Tiefdruckgebiet mit viel Schnee und Regen macht derzeit der Alpenregion und Norditalien schwer zu schaffen. In Österreich wurde eine Warnung der höchsten Kategorie für Osttirol und Teile Kärntens ausgegeben. In Venedig stiegen die Flutpegel erneut. In Garmisch-Partenkirchen sorgte ein Föhnsturm für umstürzende Bäume. Am schlimmsten traf es aber die französische Voralpenregion im Südosten des Landes. Martin Bohne zur Lage.
Der Wetterdienst hat mittlerweile seine Warnmeldungen für einen Großteil der betroffenen Departements wieder aufgehoben. Es hat aufgehört zu schneien und die Temperaturen steigen an. Allerdings haben die betroffenen Regionen im Südosten des Landes weiter mit den Auswirkungen der für die Jahreszeit ungewöhnlich massiven Schneefälle zu kämpfen. Es wurden bis zu 30 Zentimeter gemessen. Unter der Schneelast sind zahlreiche Bäume umgestürzt, haben Straßen und Gleise blockiert und Stromleitungen beschädigt. Mehr als 300.000 Haushalte sind ohne Strom, einige Bahnverbindungen um Grenoble mussten eingestellt und zahlreiche Straßen gesperrt werden. Es haben sich kilometerlange Lkw-Schlangen gebildet. Auf den Flughäfen von Lyon und Saint-Étienne wurden Flüge annulliert. Auch ein Todesopfer ist zu beklagen. Ein Autofahrer wurde gestern Abend von einem umstürzenden Baum erschlagen, als er versuchte, die Straße freizuräumen. Techniker der Stromgesellschaft bemühen sich fieberhaft, die Versorgung für die abgeschnittenen Regionen wieder in Gang zu bringen. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz.
Martin Bohne zur Wetterlage in Frankreich zum Abschluss dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Silvia Engels war am Mikrofon. Ihnen einen angenehmen Abend.